Wir schauen mittwochs immer noch regelmäßig Psalmen an. Und heute Abend habe ich einen Psalm, Psalm 92, den ich mit euch anschauen möchte, der mich sehr ermutigt, aber auch herausgefordert hat. Und ich hoffe, dass dieser Psalm das Gleiche bei dir tun wird, dass er dich ermutigt, dass er dir Hoffnung gibt, Hoffnung, um mit einer neuen Kraft in die Zukunft zu schauen, aber dich auch herausfordert, um zu hinterfragen, wie du dein Leben lebst. Psalm 92, Vers 1 steht: Ein Psalm, ein Lied für den Sabbat. Ich möchte kurz über diesen Titel sprechen, der hier ganz am Anfang vom Psalm steht. Das machen wir nicht so oft, wir reden nicht so viel über den Titel, aber ich glaube, dass dieser Titel sehr viel Bedeutung hat. Hier steht, es ist ein Lied für den Sabbat. Das ist der einzige Psalm von all den 150 Psalmen, der diesen Titel hat. Der Sabbat in der Bibel, für die, die es nicht wissen, ist ein Ruhetag, den Gott eingeführt hat. Ganz am Anfang, nachdem er alles geschaffen hat, lesen wir davon, dass Gott geruht hat. Das ist das erste Mal, dass wir dieses Prinzip des Ruhetags finden. Und später sehen wir diesen Prinzip immer wieder. Nachdem Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, ruft er sie dazu auf. Er gibt ihnen den 10 Geboten das Gesetz, den Sabbat zu halten. Er ruft sie dazu auf, einen Tag in der Woche von ihrer Arbeit zu ruhen und das zu genießen, was Gott ihnen gegeben hat. Und auch daran zu denken, was er ihnen versprochen hat. Während sie noch in der Wüste waren, gibt Gott ihnen den Auftrag, den Sabbat zu feiern. Das zu feiern, was Gott ihnen noch geben wird. Die Verheißung, das verheißene Land, so zu leben, als wären sie schon im verheißenen Land, obwohl sie noch in der Wüste sind. Der Sabbat, der Ruhetag, sollte ein Tag des Lobpreises und der Dankbarkeit sein. Das war die Idee Gottes. Und ich will heute nicht den Abend damit verbringen, um die ganze Bedeutung vom Sabbat in der Bibel aufzuarbeiten. Ich möchte nur den Fokus auf einen Aspekt setzen. Und zwar Jesus, von dem wir im Neuen Testament lesen, dass er sich als Herr des Sabbats bezeichnet, lädt uns, seine Nachfolger, dazu ein, an seiner Ruhe teilzuhaben. Er ruft uns auf, er ruft jeden auf, der belastet ist, zu ihm zu kommen, damit er uns Ruhe geben kann. Und wir als seine Nachfolger, wir kommen zu Jesus in der Erwartung auf den ewigen Sabbat. Darüber spricht Hebräer 4, dass auf uns noch die Vollendung des Sabbats wartet. Er lädt uns ein, heute schon an der Ruhe teilzuhaben, auch während wir noch in diesem Leben sind. Auch wenn das Leben sich noch wie eine Wüste anfühlt, an dem Versprechen der Zukunft heute schon teilzuhaben und Ruhe darin zu finden. Und wenn du dich fragst, wie wir das machen können, ein Weg, wie wir diesen Rhythmus der Ruhe einbauen können in unser Leben, ist es, einen Tag in der Woche zu nehmen, indem wir uns auf Gott fokussieren und ihn anbeten. Ein Tag, an dem wir nicht darauf konzentriert sind, was wir brauchen, sondern das genießen und dankbar dafür sind, was Gott uns schon gegeben hat. Und ein Tag, an dem wir mit anderen Menschen, die Gott nachfolgen, zusammenkommen, um dankbar zu sein und Gott zu loben dafür, was er uns gegeben hat. In der Welt, in unserer Welt, und wir kommen alle aus sehr viel Arbeit und Chaos, die durch Arbeit ausgelöst werden kann, aus einer Welt, wo Leistung des was das ist, was am meisten zählt. In so einer Welt ist ein Ruhetag, an dem wir nichts Produktives tun, ein sehr großer Ausdruck des Vertrauens auf Gott. Indem wir zur Ruhe kommen, zeigen wir, dass wir Gott vertrauen. Und dieser Psalm 92 hier, ein Lied, das für den Sabbat geschrieben wurde, hat den Zweck, die Gedanken vom Volk Gottes am Ruhetag in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Das ist hier der Sinn von dem Psalm. Wenn wir zur Ruhe kommen, sollen unsere Gedanken in die Richtung gehen, die uns der Psalm später zeigen wird. Und zwar, er wird uns zeigen, dass wir uns darauf fokussieren sollen, wer Gott ist, wie Gott ist, was er getan hat, was er in unserem Leben tut, wie er mit uns Menschen umgeht. Wir werden sehen, wie er mit den Menschen umgeht, die nach seinem Willen leben und auch mit den Menschen, die nicht nach seinem Willen leben. Und der Psalm zeigt uns auch, dass wir uns darauf fokussieren sollen, was Gott uns versprochen hat. Was Gott denen versprochen hat, die nach seinem Willen leben. Es ist also so wie eine Anleitung für uns, wie wir zur Ruhe kommen. Es ist ein Psalm, der uns hilft, unsere Gedanken in die Richtung zu bringen, die uns Ruhe geben werden. Und deshalb möchte ich heute Abend über das Thema sprechen, wie wir zur Ruhe kommen. Ich möchte weiterlesen im Psalm 92, Vers 2. Wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinen Namen, du Höchster, zu besingen, morgen für morgen deine Gnade zu verkünden und in den Nächten deine Treue, zum Klang der zehnseitigen Laute und der Harfe, zum kunstvollen Spiel auf der Zither. Was wir hier in diesen ersten drei Versen lesen, ist die erste Sache, auf die wir uns fokussieren können. Wenn wir es zusammenfassen müssten, wenn ich es zusammenfassen müsste, wie wir zur Ruhe kommen, der erste Schritt ist, mach dir bewusst, wie schön es ist, Gott zu danken. Und mach dir bewusst, wie schön es ist, mit Gott zu leben. Hier in Vers 2 steht, wie schön es ist, dem Herrn zu danken. Wie schön es ist, zu Gott zu singen. Dankbarkeit und Lobpreis, sehen wir in der Bibel, ist der natürliche Ausdruck von dem Herzen eines Menschen, der Gott liebt und dankbar dafür ist, wer Gott ist und was Gott für ihn getan hat. Und wenn wir mit Jesus leben und uns bewusst machen, was er alles für uns getan hat, dann ist es das Schönste für uns, zusammenzukommen und Gott zu danken. Es wird etwas sehr Schönes für uns sein. Wir werden es genießen, zu singen. Wir werden es lieben, mit anderen Menschen Gott zu singen und ihm unsere Dankbarkeit auszudrücken, weil es das Natürlichste ist für jeden, der Jesus kennt und dankbar dafür ist, was er getan hat. Und ich will dich fragen heute Abend, kannst du das sagen? Es ist so schön, Gott zu danken. Kannst du es sagen, dass es so schön ist, zu singen? Mach dir bewusst, wie schön es ist, Gott zu danken. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie wir diese Dankbarkeit ausdrücken können. Und ich möchte euch ein paar Wege zeigen, die uns dieser Psalm zeigt. Die erste Sache ist, indem wir uns bewusst machen, wer er ist. In diesem Psalm steht, wie schön ist es, dem Herrn zu danken, deinem Namen, du Höchster, zu besingen. Also dieser Psalm bezeichnet Gott als den Höchsten, als das Wesen, das über allem steht, das alle Macht hat, das allmächtig ist. Das ist die erste Sache. Wir müssen uns bewusst machen, wer Gott ist und dann auch, wie er ist. Dieser Psalm spricht von Gottes Gnade und seiner Treue zu uns. Und diese Treue und Gnade sehen wir im Leben von Jesus, dass er Mensch geworden ist, dass er in unser Leben gekommen ist, dass er uns Errettung gebracht hat. Und wir sehen auch noch so viele andere Dinge in unserem Leben, die jeder von uns hat. In diesen Dingen sehen wir, dass Gott gnädig und treu ist. Wir sehen, dass Gott ein guter Gott ist, der uns gerne beschenkt. Er hat jeden von uns mit dem Leben beschenkt. Das ist ein Riesengeschenk ist. Die erste Sache ist, wir müssen uns bewusst machen, wer Gott ist und wie er ist. Die zweite Sache, wie wir unsere Dankbarkeit ausdrücken können, ist, indem wir darüber singen und es anderen erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Das ist der Sinn davon, dass wir als Gemeinde jede Woche mehrmals zusammenkommen und dann auch ziemlich viel Zeit damit verbringen, zu singen. Das hat einen Zweck, und zwar der Zweck, finden wir in der Bibel. Die Musik und die Lieder, die wir singen, sollen uns dabei helfen, uns auf Gott zu fokussieren und unsere Freude und unsere Dankbarkeit auszudrücken. Und deshalb brauchen wir Lieder. Lieder, in denen wir uns ausdrücken können. Musik, die uns hilft, Dankbarkeit auszudrücken. Musik, die uns hilft, Freude zu zeigen. Wir brauchen fröhliche Lieder, aber wir brauchen auch Lieder, die uns zum Nachdenken bringen. Die uns dazu bringen, uns auf Gott zu fokussieren. Wir können Gott danken, indem wir Lieder singen. Und die nächste Sache oder die letzte, die ich sagen möchte, ist, indem wir das genießen, was Gott uns gegeben hat und zufrieden damit sind. Wir zeigen unsere Dankbarkeit Gott gegenüber, auch dadurch, dass wir zufrieden damit sind, was wir bekommen haben in unserem Leben. Dass wir diesem Zeitgeist, der uns sagt, dass wir immer mehr brauchen, immer neuer, immer schöner, dass wir dem Nein sagen und anfangen, dankbar zu sein für das, was Gott uns gegeben hat. Und uns einfach mal einen Tag zu nehmen, wo wir uns nicht beschweren, wo wir nur darauf fokussiert sind, was wir haben und nicht darauf, was wir brauchen. Wenn ich jetzt weiterlesen werde, ab Vers 5, wird uns der Abschnitt zeigen, warum wir jeden Grund zur Freude haben. Und zwar in Vers 5 steht, denn du, Herr, bereitest mir Freude durch dein Wirken. Ja, ich juble über alles, was du mit mächtiger Hand geschaffen hast. Wie groß sind deine Werke, Herr, wie tief deine Gedanken. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und der Törichte versteht dies nicht. Wenn die Gottlosen sprossen wie Gras und alle Übeltäter blühen, dann nur, damit sie vernichtet werden für immer. Du aber, Herr, bist erhaben für immer und ewig. Doch deine Feinde, Herr, ja, deine Feinde werden umkommen, die nur Unheil anrichten, werden in alle Winde zerstreut. Die zweite Sache, die wir tun können, um zur Ruhe zu kommen, die uns helfen wird, zur Ruhe zu kommen, ist, dass wir uns darauf fokussieren, was uns Grund zur Freude gibt. Mein zweiter Punkt ist, fokussiere dich auf das, was dir Grund zur Freude gibt. Und in diesen Versen 5 bis 10 sehen wir drei Gründe zur Freude. Die erste Sache sehen wir in Vers 5 und Vers 6, das, was Gott tut und getan hat. Wenn wir sehen, wie Gott wirkt, wenn unsere Augen dafür geöffnet werden, was Gott in der Welt tut, was Gott in unserem Leben schon getan hat, dann wird das Freude in uns auslösen. Und der Schreiber geht sogar noch weiter und der sagt, wenn wir uns bewusst machen, was Gott alles geschaffen hat, die Schöpfung, das wird uns dazu bringen, zu jubeln. Wenn wir uns bewusst machen, wenn wir auf einem Berg stehen und die Natur sehen, alles, was Gott geschaffen hat, und uns bewusst machen, Gott hat das alles geschaffen, was ich sehe, und er hat nicht nur das geschaffen, sondern er hat auch mich so geschaffen, dass ich das erleben kann, und er hat mein Auge geschaffen, dass ich das sehen kann, und meine Nase, dass ich die frische Luft riechen kann, dann wird es uns dazu bringen, zu jubeln und uns darüber zu freuen, was Gott getan hat. Und Gott hat das alles geschaffen, damit wir es genießen können. Gott hat die Schöpfung geschaffen, damit wir sie genießen können. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann werden wir einen so guten Gott dahinter sehen. Einen Gott, der Schönheit liebt. Und das wird Freude in uns auslösen. Aber damit wir das sehen, müssen wir uns auf diese Dinge fokussieren. Das bedeutet, dass wir manchmal zur Ruhe kommen müssen und aufschreiben müssen, was Gott in unserem Leben getan hat. Dass wir uns regelmäßig Zeit dafür nehmen, aufzuschreiben, für was wir dankbar sind. Oder es kann auch bedeuten, dass wir rausgehen müssen in die Natur, in die Ruhe und anzuschauen, was Gott gemacht hat. Das ist der erste Grund zur Freude. Der zweite Grund, den er uns zeigt, sind Gottes Gedanken. Er sagt, wie groß sind deine Werke, Herr, wie tief deine Gedanken? Ich glaube, wenn wir realisieren, dass Gott das höchste Wesen überhaupt, der uns alle geschaffen hat, bereit ist, seine Gedanken mit uns zu teilen und uns zu sagen, was er denkt. Das müssen wir uns nur mal vorstellen. Gott ist der Höchste über allem. Er hat alle Macht. Ihm bringt es gar nichts, uns zu zeigen, was er denkt. Aber er liebt uns und er entscheidet sich dazu, mit uns seine Gedanken zu teilen. Wenn wir das realisieren, dann werden wir gar nicht anders können, als uns zu freuen. Wir werden gar nicht anders können, als uns darüber zu freuen, wenn wir auch sehen, dass Gottes Gedanken niemals zu Ende gehen. Dass es immer etwas Neues gibt, was wir über ihn erkennen können. Die sind so tief, egal wie alt wir werden, wir werden niemals alle Gedanken Gottes kennen. Und die sind so viele, dass sie für jede Situation immer genau für uns richtig sind. Wenn wir uns das bewusst machen, dass Gottes Gedanken für uns zugänglich sind, in 1. Korinther 2 lesen wir darüber, wie der Heilige Geist uns Zugang zu Gottes Gedanken gibt. Wenn wir uns dessen bewusst werden, dann wird es Freude in uns auslösen. Dann werden wir ganz anders in unsere stille Zeit gehen. Wir werden ganz anders in die Gemeinde kommen, wenn wir wissen, Gott hat das Ziel, mit mir seine Gedanken zu teilen. Und die dritte Sache, die uns Grund zur Freude gibt, ist seine Gerechtigkeit. Von Vers 7 bis 10, ich musste ein bisschen genauer hingucken, bis ich dort einen Grund zur Freude gesehen habe, weil dort der Psalmist darüber schreibt, wie die Menschen, die Gott nicht folgen wollen, für immer vernichtet werden. Und wie seine Feinde umkommen werden und in den Wind zerstreut werden. Und ich habe mich gefragt, wie finde ich in diesem Gericht und Gewalt einen Grund zur Freude? Wie können wir Gottes Gericht als Grund zur Freude sehen? Und ich glaube, die Antwort finden wir darin, dass Gott uns so sehr liebt, dass er gerecht ist. Das bedeutet, sein Ziel mit der Schöpfung ist es, sein Ziel mit uns ist es, uns von Sünde zu befreien. Deshalb ist Jesus Mensch geworden und ist für unsere Schuld gestorben, damit wir befreit werden können von Sünde. Und sein Ziel ist nicht nur uns von Sünde zu befreien, sondern die ganze Schöpfung. Und das bedeutet, dass dieses Projekt, die Erde von der Sünde zu befreien, zur Vollendung gebracht werden kann. Dazu muss Gottes Gerechtigkeit die Sünde aus der Welt rausbringen und bestrafen. Und wenn er dann alle Sünde aus der Welt verbannt hat, dann wird es eine neue Schöpfung geben, die perfekt ist. Und deshalb ist für die Autoren der Bibel die Gerechtigkeit Gottes eine gute Nachricht, weil sie uns die Hoffnung gibt, dass Gott alles gut machen wird und dass es in der neuen Schöpfung keinen Platz mehr für das Böse geben wird. Das ist ein Grund zur Freude. Gott ist gerecht und das ist eine gute Nachricht für jeden, der zu Gott gehört. Für jeden, der mit Jesus lebt, ist Gottes Gerechtigkeit eine gute Nachricht. Es bedeutet, dass die Sünde und das Böse nicht da bleiben werden, sondern dass sie für immer aus unserem Leben verbannt werden. Dass sie in der neuen Schöpfung keinen Platz mehr haben wird. Aber für die Menschen, die Gott nicht kennen, ist es eine schlechte Nachricht. Und diesen Kontrast sehen wir hier in diesem Psalm. Gott geht ganz anders mit den Menschen um, die ihm treu sind, Menschen, die nach seinem Willen leben. Und er geht anders um mit den Gottlosen. Und was wir hier sehen ist, lange Zeit im Leben sieht es so aus, als würde es keinen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen geben. Hier in Vers 8 steht, Die Gottlosen sprossen wie Gras und alle Übeltäter blühen. Dann nur, damit sie vernichtet werden für immer. Also was wir sehen, der Gottlose, der kann ein scheinbar gutes Leben haben. Es kann dem, der ohne Gott lebt, genauso gut gehen oder besser gehen als dem, der mit Gott lebt. Aber der Unterschied, wie Gott mit diesen Menschen umgeht, wird erst am Ende sichtbar. Am Ende wird es für den Menschen, der mit Gott lebt, nur noch bergauf gehen. Und der Gottlose, egal wie viel Reichtum und Erfolg er in diesem Leben hatte, wird zerstört. Er wird so einen plötzlichen Absturz erleben. Egal wie viel Geld und Erfolg und Ruhm ein Mensch hat, am Ende des Lebens bedeutet das gar nichts. Und der Unterschied, wie Gott uns behandelt, wird oft erst am Ende des Lebens sichtbar werden. Und für jeden, der jetzt im Moment noch leidet und Gott treu ist, für den ist diese Nachricht eine gute Nachricht. Weil Gott uns erlösen wird vom Bösen. Und von jedem Leid befreien wird und eine gute Zukunft für uns hat. Ich möchte die letzten Verse aus dem Psalm lesen, weil er hier am Ende mit Versprechen für die endet, die nach Gottes Willen leben. Ab Vers 11 steht: Mir aber verhilfst du zu neuer Kraft. Also davor haben wir gelesen, wie der Gottlose zerstört wird, und hier lesen wir, was mit dem Schreiber passieren wird, der auf Gott vertraut. Mir aber verhilfst du zu neuer Kraft, lässt mich stark sein wie ein Stier, der seine Hörner emporreckt. Du überschüttest mich mit Ansehen und Ehre. Mein Auge weidet sich am Schicksal meiner Feinde. Erfreut werde ich mit eigenen Ohren hören, was mit denen geschieht, die voller Bosheit gegen mich vorgehen. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immergrüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihnen zu finden. Die letzte Sache, die uns helfen wird, zur Ruhe zu kommen, ist, dass wir uns an Gottes Versprechen erinnern. Und das ist die letzte Sache, die ich heute Abend sagen will und betonen will. Erinnere dich an Gottes Versprechen. Ruhezeiten und Tage, an denen wir zur Ruhe kommen, helfen uns, uns an Gottes Versprechen zu erinnern. In diesen Zeiten geben wir Gott die Möglichkeit, zu uns zu reden, weil wir Raum für seine Stimme machen, weil wir zur Ruhe kommen. Und in diesen Momenten haben wir die Möglichkeit, wenn wir mit Gott verbunden sind, uns daran zu erinnern, was Gott uns versprochen hat. In diesen Momenten, wo wir in der Bibel lesen und sehen, was für eine Zukunft auf uns wartet und welche Versprechen für uns gelten, wird es unser ganzes inneres Leben verändern. Weil wir merken, dass seine Versprechen für uns wahr sind. Ich habe hier die Versprechen, die wir hier finden, zusammengefasst. Ich habe sie aufgeteilt in zwei Arten von Versprechen. Das erste Versprechen, das Gott für die hat, die ihm treu sind, die nach seinem Willen leben, ist neue Kraft. Das Bild, das er hier gebraucht, ist wie ein Stier. Gott wird uns stark machen wie ein Stier. Er wird uns neue Kraft geben, wenn wir mit ihm leben. Ich habe mich gefragt, warum brauchen wir eigentlich neue Kraft? Und ich glaube, die Antwort darauf ist, weil die alte Kraft manchmal nicht mehr ausreicht. Ich glaube, die alte Kraft, die Kraft von gestern, reicht nicht mehr für die Herausforderungen von heute aus. Und es gibt Momente im Leben, wo wir an unsere Grenzen kommen werden. Es gibt Momente im Leben, wo wir in Situationen kommen, in denen das, was bisher funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Momente, in denen unser Charakter und unsere Nachfolge geprüft wird. Es sind dunkle Momente, in denen es so scheint, als würde es keinen Ausweg mehr geben. Momente, aus denen wir mit eigener Kraft nicht rauskommen. Und jeder, der Jesus ernsthaft nachfolgt, wird solche Momente erleben. Manche Schreiber beschreiben das als die dunkle Nacht der Seele. Es wird über jeden Menschen, der Jesus nachfolgt, kommen. Und unsere Aufgabe in solchen Momenten ist es, treu zu sein und auf Gott zu warten und durchzuhalten, weil ein Moment kommen wird, an dem er uns neue Kraft geben wird. Für den, der nach seinem Willen lebt, der weiter auf Gott vertraut, der durchhält, der wird neue Kraft bekommen und stark werden wie ein Stier. Das ist die erste Verheißung. Gott verheißt denen, die ihm treu sind, neue Kraft. Die zweite Verheißung habe ich als vielversprechende Zukunft zusammengefasst. Wir lesen hier in Vers 13, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme oder einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Hier werden zwei Bilder verwendet, zwei Bilder von Bäumen, um die Menschen zu beschreiben, die auf Gott vertrauen, die mit Gott leben. Das erste Bild ist eine Palme. Und wenn wir uns anschauen, was Palmen so für Eigenschaften haben, dann sehen wir, Palmen sind durchs ganze Jahr grün. Und das Gleiche gilt auch für Zedern. Die sind das ganze Jahr durch grün. Sie sind das ganze Jahr durch lebendig. Dann bei der Palme sehen wir, dass sie zwar ziemlich lange braucht, bis sie Früchte bringt, aber von dem Moment an, wo eine Palme anfängt, Frucht zu bringen, bringt sie fast bis zu ihrem Lebensende durchgängig Frucht. Bei Dattelpalmen kann es bis zu 100 Jahren sein, dass sie immer wieder Frucht bringt. Und bei Zedern sind sehr stabile Bäume, die sehr viel aushalten und die auch sehr alt werden können. Die werden mehrere hundert Jahre alt. Und das ist das Bild, das hier für Menschen gebraucht wird, die nach Gottes Willen leben. Sie werden sein wie Bäume, die nicht aufhören, Frucht zu bringen und die immer im Leben stehen. In Vers 15 steht, selbst in hohem Alter tragen sie Frucht. Sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Was uns der Schreiber hier versucht zu zeigen, ist nicht, dass jeder, der nach Gottes Willen lebt, sehr alt wird. Es wäre hier reingelesen, sondern er will uns zeigen, was für Merkmale ein Leben nach Gottes Willen haben wird. Das erste Merkmal, das es haben wird, ist, so ein Leben wird beständig und stabil sein und langfristig Frucht bringen. Ein Leben mit Gott wird beständig sein. Es wird keine Eintagsfliege sein oder so ein Strohfeuer, sondern es wird etwas Bleibendes sein. Etwas, was auf lange Sicht Veränderung bringt. Und ich glaube, dieses Bild ist das Gegenteil von dem Bild, was wir in unserer Gesellschaft von einem guten Leben sehen. In unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Kultur wird die Jugend als Höhepunkt des Lebens gesehen. Uns wird der Glaube verkauft, dass es nach der Jugend nur noch bergab geht. Weil der Körper älter wird, geht das ganze Leben nur noch bergab. Das ist das, was wir in unserer Gesellschaft glauben. Und was uns die Werbeindustrie auch versucht zu zeigen, ist, wir sollen immer jünger, schöner, fitter werden, weil darin die Qualität des Lebens besteht. Aber Gott zeigt uns ein ganz anderes Bild darüber, was die Qualität des Lebens ausmacht. Die Qualität des Lebens nach Gottes Maßstab ist, wie viel Frucht wir bringen. Das Leben ist so gut in Gottes Augen, wie viel Frucht wir bringen. Nach Gottes Maßstab sind wir nicht von unserem Alter beschränkt, sondern mit Gott kann es bergauf gehen, bis wir sterben. Es ist kein Leben, in dem wir mit 50 oder 60 sagen, die besten Jahre sind hinter mir, jetzt sollen andere mal was für Gott machen. Sondern es ist ein Leben, in dem wir auch im Alter noch mit Hoffnung in die Zukunft schauen. Es ist ein Leben, wo wir im Alter nicht bitter werden und negativ, sondern indem wir voll mit Hoffnung sind und Menschen weiter von uns profitieren können. Das ist das erste Merkmal. Das zweite Merkmal ist ein gutes Ende. Diejenigen, die mit Gott leben, werden ein gutes Ende haben. Hier steht, selbst in hohem Alter tragen sie Frucht. Gott hat auch fürs hohe Alter noch Versprechen. Für Gott gibt es kein zu alt. Gott hat auch noch einen Plan, wenn du über 60 bist. Und das letzte Merkmal ist, du wirst ein Leben haben, das zeigt, dass Gott treu ist und dass er seine Versprechen hält. Dein Leben wird ein Zeugnis sein. Wenn du nach Gottes Willen lebst, wird dein Leben ein Zeugnis sein. Du wirst, je älter du wirst, desto dankbarer, weil du immer mehr erkennst, wie treu Gott ist. Dass Gott treu ist, auch wenn du untreu warst. Wenn wir mit Gott leben, dann hat er Versprechen für uns. Und diese Versprechen gelten für uns alle, egal in welchem Alter wir uns befinden. Wenn du zur Ruhe kommen willst, dann erinnere dich an Gottes Versprechen. Diese Verheißungen sind für diejenigen, die nach Gottes Willen leben und die im Haus des Herrn verwurzelt sind. Es steht hier in Vers 14. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn, dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Das sind die zwei Dinge, die wir tun können, um nach Gottes Willen zu leben. Erstmal können wir Gott fragen, was ist dein Wille für mein Leben? Wir können gehorsam sein. Und die zweite Sache ist, wir können uns in der Gemeinde einbringen. Wir können uns verwurzeln im Haus Gottes. Wir können verwurzelt sein in Gemeinschaft. Unser Leben für die Gemeinde geben. Für Jesus geben, der die Gemeinde baut. Ich möchte, dass wir aufstehen und jetzt eine Zeit des Gebetes haben. Wir haben gesehen, dass Gott uns einlädt, immer wieder zur Ruhe zu kommen. Und in diesem Psalm sehen wir, wie wir dazu aufgerufen sind, uns bewusst zu machen, wie schön es ist, mit Gott zu leben und dankbar zu sein. Wir haben gesehen, dass wir zur Ruhe kommen, wenn wir uns darauf fokussieren, was uns Grund zur Freude gibt. Und wir werden zur Ruhe kommen, wenn wir uns an Gottes Versprechen erinnern. Und das sind die Dinge, die du heute Abend tun kannst. Du kannst dir diese Dinge bewusst machen und du kannst einen Tag in der Woche, an dem du dich voll auf Gott fokussierst, auf das, was er dir gegeben hat und nicht auf das, was du brauchst, zu einer Praxis machen, zu einer Gewohnheit in deiner Nachfolge, dass du einen Tag hast, wo du nichts Produktives machst, sondern nur auf Gott schaust. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du so viel Gutes hast. Wir danken dir, dass in der Bibel, in der Schrift so viele Dinge für uns stehen und dass heute Abend du uns auch ermutigst durch dein Wort. Und wir wollen uns heute, wie es in diesem Psalm steht, bewusst machen, wie gut es ist, mit dir zu leben, wie schön es ist, mit dir zu leben und dir zu singen, wie schön es ist, dankbar zu sein. Ich bete, dass du uns zu dankbaren Menschen machst, zu Menschen, die dankbar sind. Und ich danke dir, dass dass du das auch für jeden tust, der offen dafür ist. Und ich danke dir, dass durch Dankbarkeit unser Leben gut wird und schön wird, weil wir anfangen, die Dinge zu sehen, die du tust. Und ich bete, dass du uns auch einen Blick dafür gibst, was ein Grund zur Freude ist, dass du uns einen Blick für die Dinge gibst, die du getan hast, die du geschaffen hast. Lass uns zu Menschen werden, die deine Werke bewundern. Menschen, die darüber reden, wie viele gute Sachen du gemacht hast. Dass wir keine Menschen sind, die sich an den Dingen aufhalten und die Zeit damit verbrauchen, darüber uns zu beschweren, was nicht gut ist, sondern die darauf fokussiert sind, dankbar zu sein und sich darüber zu freuen, was du getan hast und was du immer noch in unserem Leben tust. Und ich bete auch, dass du uns zu einer Gemeinschaft machst, in der wir uns immer wieder an deine Versprechen erinnern. Hilf uns auch, dass wir uns bewusst sind, dass wir dafür verantwortlich sind, unsere Geschwister immer wieder an deine Versprechen zu erinnern. Dass wir die Menschen, die niedergeschlagen sind, ermutigen können durch das, was dein Wort sagt. Und ich danke dir, dass du diese Verheißung der Ruhe für uns alle hast. Dass auf uns eine ewige Ruhe wartet, eine Hoffnung und eine Zukunft, in der wir für immer mit dir sein werden. Und wir wollen einander mit dieser Hoffnung trösten. Dass das Leid, das wir heute erleben, das wir in diesem Leben erleben, begrenzt ist. Und dass ein Moment kommen wird, wo wir neue Kraft bekommen werden, wo wir stark werden mit dir und wo wir neu sehen werden, dass du treu bist und dass unser Leben ein Zeugnis darüber sein wird. Danke, dass du uns diese Möglichkeit gibst, dass wir so ein Leben in der Nachfolge aufbauen. Ein Leben, das bezeugt, wie gut du bist, Jesus. Wir lieben dich und wir wollen gehorsam sein dem gegenüber, was du uns sagst. Hilf uns, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass du uns zur Ruhe rufst. Dass wir Menschen sind, die aus der Ruhe Kraft schöpfen, aus der Ruhe und der gemeinsamen Zeit mit dir, Jesus. Wir lieben dich. Amen.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.